Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Bestatter Weblog Podcast.
Ganz herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Bestatter Weblog Podcast. Als erstes möchte ich Kerstin gratulieren. Kerstin ist die Gewinnerin unseres Geburtstagsgewinnspiels. Anlässlich des zweiten Geburtstags des Bestatter-Weblogs hatte ich ja die Leser des Bestatter-Weblogs aufgerufen, durch eine Einsendung zu gratulieren. Manche hatten ein Foto eingeschickt, andere hatten einen Comic gezeichnet und ein paar Leute hatten auch Texte eingereicht. Und weil das Bestatter-Weblog ja eine etwas textlastige Angelegenheit ist, habe ich mich eigentlich ganz besonders darüber gefreut, dass Kerstin mit einem Text gewonnen hat. Der alte Mann. Der alte Mann nahm seine Sachen zusammen und blickte sich noch einmal um. Die Hütte. Lange Jahre war sie sein Refugium gewesen, sein Rückzugs- und Fluchtort vor einer oftmals grausamen Welt. Doch jetzt wurde es Zeit aufzubrechen. Sie warteten draußen schon auf ihn und der Weg war lang, den er noch zu gehen hatte. Er drehte sich um und besah das Bett, in dem er so viele Jahre verbracht hatte. Seine Kinder wurden hier geboren. Um die mussten sich jetzt andere kümmern. Und die Älteste war auch schon groß genug. Verheiratet sogar. Und eigene Kinder. Richtig, er hatte es fast vergessen. Er ging zur Tür, öffnete sie und trat in den warmen Frühlingsmorgen. Sie begrüßten ihn mit einem Lächeln. Es wurde Zeit, höchste Zeit, zu gehen. Vor dem Sonnenuntergang mussten sie ihr Ziel erreicht haben. Er schulterte sein Päckchen und sie gingen los, immer Richtung Westen. Die Wiesen und Felder waren ihm so vertraut, seit seiner Jugend waren sie immer gleich geblieben. Sommer wie Winter kamen und gingen. Die Bauern, sie wurden älter, gingen fort und die Nachkommen sorgten für den Anbau. Doch war tröstlich zu wissen, dass das Land sich niemals änderte. Niemals? Er sog tief die süße Frühlingsluft ein. Die Farben waren frischer als alles, was er je kennengelernt hatte. Die Luft wirkte wie Seide auf der Haut. Es war sein Land. Und doch war es das nicht. Es wirkte verändert. Oder hatte er sich verändert? Er wusste es nicht. Er bewegte sich schneller und elastischer als seit langer Zeit. Wie lange war es her, dass er einfach loslaufen konnte aus purer Freude am Dasein? Er wusste es nicht und es kümmerte ihn nicht. Seine Gefährten folgten ihm lachend und voll Freude über seine neu gewonnene Kraft. Auch ihnen ist es einst so gegangen. Mit einem Mal ging ihm auf, dass alle Zwänge von ihm abgefallen waren. Zum ersten Mal, seit er denken konnte, gab es nichts, was er tun musste, was von ihm verlangt wurde. Er war frei, im absoluten Wortsinne. Er konnte tun und lassen, was er wollte. Er hielt an und drehte sich um. Einer seiner Gefährten legte ihm die Hand auf die Schulter und schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er, »der Rückweg ist verschlossen.« Ein vages Gefühl der Trauer wollte in ihm aufsteigen. Doch dann überwog die Freude dessen, was er jetzt war. Gegen Mittag wurde die Landschaft ebener. Nicht mehr die sanften Hügel, die sie hinter sich gelassen hatten. Die Luft wurde feuchter und der Boden morastiger. Offenbar näherten sie sich einer Sumpflandschaft. Plötzlich erhob sich ein leichter Nebel und zum ersten Mal seit Beginn seiner Reise regte sich in ihm so etwas wie Angst. »Ich will da nicht hin«, dachte er, und seine Schritte stockten. Seine Gefährten umringten ihn, besorgt, aber ebenso entschlossen, ihn mit durch den Sumpf zu nehmen. Einer legte den Arm um seine Schultern und zog ihn mit sich, ein anderer nahm seine Hand. »Komm«, lockten sie, »nur ein kleines Stück, nur ein kleines Stück.« Er machte einen Schritt und den nächsten, und mit einem Mal war er mitten im Sumpf, knöcheltief stand er im Morast. Der Boden drohte unter ihm nachzugeben. Seine Gefährten sprachen ihm Mut zu und zogen ihn mit sich. Zögernden Schrittes folgte er ihnen. Das Licht verdunkelte sich zusehends. Wolken zogen auf und kühlten die Luft merklich ab. Der Wind flüsterte in den toten Bäumen, von denen die Algen wehten. War es wirklich der Wind? Seit wann hat der Wind denn Stimmen? Er schauderte vor Angst. Die Dunkelheit dreute von allen Seiten herein. Seine Angst wuchs und wuchs, bis er kaum noch in der Lage war, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Seine Gefährten hatte er längst verloren. Sie waren nicht mehr da, er war alleine. Zu seiner wachsenden Angst gesellte sich auch unendliche Einsamkeit. Die Stimmen im Wind flüsterten von seinen vergangenen Sünden, von den Boshaftigkeiten, die er begangen hatte, von den Leuten, denen er wehgetan hatte und von den unendlich vielen Kleinlichkeiten und Engherzigkeiten in seinem Leben. Er kauerte auf dem Boden, unfähig, auch nur noch einen Schritt zu gehen. War er wirklich so schlecht? Er sah ein Gesicht, das er einst gut kannte. Die Frau sah ihn anklagend an. Sie starb seinetwegen, um das Kind zu gebären, dessen er so sehr bedurfte, dass er darüber vergaß, wie schwer es für sie sein würde. Nein, er hatte es nicht vergessen. Wenn er ehrlich zu sich war, hatte es ihn nicht interessiert. Er wollte das Kind, was sie ihm schenken sollte, aus reinem Egoismus. Ein Kind sollte weiterleben und seine Genialität weitertragen. Es kostete sie das Leben. Und weil er nicht ertrug, an ihrem Tode schuldig zu sein, betrank er sich täglich, um zu vergessen. Die Stimmen peitschten nun auf ihn ein. Er spürte, dass nur noch Ehrlichkeit vor sich selbst ihn retten konnte. Nur noch dieser kleine Bereich, in dem sich niemand betrügen kann, blieb ihm, um sich hier zu retten. Zögernd gestand er sich ein, dass er nicht trank, um seine Trauer zu verdecken, denn er spürte kaum welche. Es ging ihm darum, vor seinen Pflichten zu verstecken, vor diesem Kind, das zu pflegen er sich nicht zutraute. Nein, das zu pflegen er nicht wollte. Er wollte Nachkommen haben, doch kümmern wollte er sich nicht um sie. Stück für Stück nahmen die Stimmen seine ganze erbärmliche Existenz auseinander. Alles, worauf er je stolz gewesen war, wurde Stück für Stück von ihnen weggenommen. Ganz zum Schluss stand er nackt und bloß zitternd im Wind. Ihm war nichts geblieben. Seine Selbstachtung, sein Stolz, sein Mut, unerbittlich wurde es weggerissen von den Stimmen. Nichts ließen sie ihm. Gerade als er auch die letzte Hoffnung aufgeben wollte, bemerkte er unten am Fuße des Hügels, auf dem er stand, ein Licht, was sich langsam nach oben bewegte. Er beobachtete das Licht, wie es langsam nach oben ging, während der Sturm und die Kälte weiter zunahmen und inzwischen eisig genug waren, um ihn mit einer dünnen Eisschicht zu versehen. Doch das Licht wärmte ihn und er beobachtete hungrig, wie es stetig und unaufhaltsam auf ihn zukam. Endlich war das Licht oben bei ihm angekommen und ihn erfüllte Wärme bei seinem Anblick. Es waren seine Gefährten, die ihn gefunden hatten. Er war noch nie so glücklich gewesen, sie bei sich zu haben. Doch waren sie seltsam verändert. Sie wirkten klarer und schöner als alles, was er je sah. Wann hatten sie sich so verändert? Doch plötzlich wurde ihm bewusst, dass nicht sie sich verändert hatten, sondern er. Seine Gefährten, sie waren dieselben wie den ganzen Weg über. Doch er nahm sie jetzt ohne dieses Gefühl der Überlegenheit wahr, ohne das Gefühl, etwas Besseres zu sein. Die Stimmen hatten ihm nichts gelassen, außer sich selbst. Und das gab er ihnen mit vollem Herzen. Und sie nahmen es dankbar an, dankbar dafür, ihn zu haben, ihn nicht endgültig an die Stimmen verloren zu haben, wie so manchen anderen, den sie durch den Sumpf begleiteten. Gemeinsam gingen sie weiter. Gemeinsam verließen sie den Sumpf und betraten die weiten Ebenen, die ihm folgten. Als die Sonne unterging, erreichten sie ihr Ziel. Und als sie über die Brücke aus reinem Licht gingen, ließ er sein Leben und alles, was ihm einst bedeutete, freudig zurück, um das zu werden, was er immer gewesen war. Das war die Geschichte Der alte Mann von Kerstin. Ich war auf Malle, so heißt dieser Text hier. Der junge Mann ist etwa 1,70 groß, schlaksig, dünn, pickelig. Er trägt ein 6-Wochen-Klo. Das sind diese viel zu großen Hosen, deren Schritt an den Kniekehlen hängt. Und auf seinem T-Shirt steht Fuck the Nature. Und er möchte gerne wissen, ob wir in den Sommerferien für 2 Wochen einen Praktikanten suchen. Dann wird er 16 sein, mit der Schule fertig und braucht noch einen Eintrag in seinem Praktikumsheft, weil er jetzt in den Osterferien mit einem Kumpel auf Malle war. Alles klar, Sie hören von uns. Falls was draus wird, melden wir uns innerhalb der nächsten beiden Tage bei Ihnen. Bitte rufen Sie uns nicht an, ja? Kommen Sie auch nicht vorbei. Schön, dass Sie sich beworben haben. Wer sich schon ein paar Mal beworben hat, der weiß, dass so ein freundlich vorgetragener Satz in Wirklichkeit bedeutet, geh weg, komm bloß nicht wieder, du Flachpfeife. Auf die Einschätzung Hohlknaller bin ich nicht wegen seines Aussehens oder seiner Kleidung gekommen. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Und wenn Sie mal gewaschen sind und in unserer Dienstkleidung stecken, dann sehen die meisten halbwegs vernünftig aus. Einem Leichenträger und Totengräber schaut man sowieso nicht ins Gesicht. Und wenn, dann erwartet man in der Regel auch gar nichts anderes als eine Hackfresse. Nein, nein, der Junge ist ein Brülläffchen, weil er mir seine Visitenkarte überreichte. Das an sich ist ja eine Geste, die man in unserer Ebene der Lebensbewältigung eher von Vertretern oder Versicherungsheinis gewöhnt ist, nicht von 16-jährigen Sechs-Wochen-Kloträgern. Aber diese Visitenkarte ist mit einem Tintenstrahldrucker gedruckt und komplett mit schwarzem Hintergrund. Mit blutroter, kaum lesbarer Aufschrift. Die viele schwarze Tinte hat die dünne Pappe aufgeweicht, denn die Karte ist ganz wellig und hoffentlich kommt das wirklich von der Tinte. Er hat die Karte nämlich aus seinem Sechs-Wochen-Klo geholt. Nee, also so mit Toten, da könne er ja ganz gut, sagt er und meint noch, da sei schon deshalb nichts Schlimmes, weil er sich ja auch schon so Filme angesehen habe, so mit Leichen und so. Sprüche, die ich von jungen Leuten kenne, und auch diese Sprüche sind es nicht, die mich dazu bringen, ihn als Zupfniete einzustufen. Es ist der Aufdruck auf seiner Visitenkarte. Da steht nämlich Oliver G., Frauenschlitzverdübler. Und als E-Mail-Adresse kingoffucking@irgendwas.de. Da steht er also vor mir, der King of Fucking. Na, den hatte ich mir ehrlich gesagt etwas anders vorgestellt. Wenn Sie mich dann anrufen, kann ich dann mit Leichen arbeiten oder werde ich dann Fahrer von so einem Leichenbock? Ich schaue ihn so über meine Brille hinweg an und meine Mitarbeiter wissen, dass ich dann kurz darauf eine 2 Meter lange, widerhakenbesetzte Zunge hervorschnellen lasse, die sich blitzschnell um den Hals meines Gegenübers schlingt, während ich zu 3,5 Metern Größe mich aufblähe, den Mund zu einer Riesenöffnung weite und dann mein Opfer in Sekundenschnelle vertilge. Was denn nu? Komm ich zu den Leichen oder zu den Autos? Will er wissen. Was an dem Satz, wir werden uns bei Ihnen melden, hat der Blindfurzer nicht verstanden? Sie sprechen schon meine Sprache, frage ich ihn deshalb, und er nickt heftig. Wir rufen Sie an, falls Sie für uns in Frage kommen, sage ich. Der Spreizdübel hört aber gar nicht zu, sondern fragt gleich weiter, und so Leichen, sind die hier im Haus? Ich bin nämlich immer schon dran interessiert. Sandy, rufe ich, und meine amerikanische Schwarzhaarige schält sich ins Zimmer, ja? Dabei schaut sie den Dollbohrer so abschätzend und abschätzig an, dass ich förmlich ihre Gedanken lesen kann. Doch der erdreistet sich, einen kurzen hohen Pfiff auszustoßen und sich über die Lippen zu lecken. Holla, schönes Kind, sagt er zu Sandy. Ich missachte das und sage nur, der junge Mann möchte mal zu den Leichen. Und ich muss Sandy nicht einmal irgendein geheimes Zeichen geben. Sie weiß auch so, was zu tun ist. »Na, dann kommen Sie mal mit in den Keller«, sagt Sandy, »und ich wundere mich, dass Sie den Typen sieht. Der sagt, mit dir, schöne Frau, würde ich überall hingehen«, und wirft mir einen verschwörerischen Blick zu, dreht sich beim Rausgehen nochmals um und zieht mit dem Zeigefinger der rechten Hand die Haut unterhalb seines rechten Auges etwas nach unten. Dabei schnalzt er mit der Zunge und greift sich mit der anderen Hand dahin, wo normalerweise der Schritt wäre. Ich lehne mich in meinem Sessel zurück und zähle langsam von 100 rückwärts. Ich bin erst bei 27 angekommen. Da kommt Sandy wieder herein, reibt sich symbolisch den Schmutz von den Händen und ich frage, wo ist er? Oh, der steht draußen und hat sich vollgekotzt, sagt Sandy. Kommt er wieder? Niemals, sagt Sandy. Gutes Mädchen. Inhaltsreiches Händeschütteln leicht gemacht. In einem meiner vorherigen Artikel ist vom inhaltsreichen Händeschütteln die Rede. Das hat einige Blogleser dazu veranlasst anzunehmen, es handele sich hierbei um die versteckte Aufforderung zur Bestechung mit einer kleinen Banknote. Nein, nein, nichts liegt mir ferner. Deshalb möchte ich kurz das inhaltsreiche Handschütteln erklären. Also, die Person mit Schüttelabsicht, der sogenannte Schüttler, stellt sich dem zu Beschüttelnden in aufrechter Haltung gegenüber. Wobei es sinnvoll ist, dass auch der zu Beschüttelnde sich in einer ebensolchen aufrechten Haltung befindet. Alsdann ergreift der Schüttler beherzt mit der rechten Hand die rechte Hand des zu Beschüttelnden. Nun legt der Schüttler seine linke Hand auf die zum Schüttelakt verbundenen rechten Hände des Schüttlers und des zu Beschüttelnden. Dies strahlt zusätzliche Wärme und Verbundenheit aus. Die so bedeckten und verbundenen Hände werden nun einige Male auf und ab bewegt, was der eigentliche sogenannte Schüttelakt ist. 2 bis 3 Auf- und Abbewegungen sind ausreichend. Mehr wird oft als übertrieben empfunden. Während des Vollzugs des eigentlichen Schüttelaktes schauen sich der Schüttler und der zu Beschüttelnde tief in die Augen, wobei der Schüttler durch leicht hochgezogene Augenbrauen und sonst etwas entspannter Gesichtsmimik oberhalb des Trigeminusnerves Dankbarkeit in seinen Blick legt. Unmittelbar nach dem Schüttelakt und dem Aufsetzen des Dankbarkeitsgesichtes kann die Mimik wieder angespannt werden, sind die Hände voneinander zu lösen, wobei zuerst die aufgelegte linke Hand entfernt und dann die rechten Hände des Schüttlers und des zu Beschüttelnden voneinander getrennt werden. Genau in diesem Moment sagt der Schüttler dann entweder Danke oder bringt einen Wunsch vor. Die sorgfältige Einhaltung der in diesem Tipp gegebenen Hinweise führt unabdingbar zum Erfolg. Es ist im Übrigen unhöflich, wenn der Schüttler feuchte und verschwitzte Hände hat. Ein kleines Stückchen Papier als Trennlage zwischen den rechten Händen wirkt da wahre Wunder und ist als Zeichen besonderer Höflichkeit zu verstehen. Es ist durchaus nichts Ungewöhnliches, wenn dieses Papier dann an den ebenfalls feuchten Händen des zu Beschüttelnden hängen bleibt. Aus Höflichkeit und weil er der Letztbenetzer des Papieres war, wird der zu Beschüttelnde die Entsorgung des trennenden Papieres vornehmen. Es sind also oft die kleinen Höflichkeiten des Alltags, die Zwischenmenschliches erst menschlich machen.
Bestatter Weblog Podcast. Feed abonnieren und immer wieder ins Weblog schauen und keine Episode verpassen.
Dieser Podcast ist ein kostenloses Download-Angebot. Die Nutzungsbedingungen und das Impressum finden Sie unter bestatterweblog.de.
Sie haben Anmerkungen zum Podcast, Ideen, Vorschläge oder Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@bestatterweblog.de oder rufen Sie uns einfach an unter 01803-5518-145050-1. Der Anruf kostet 9 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunktarife können abweichen. Wir freuen uns auf Ihre Meinung.
So, das soll's mal wieder gewesen sein hier vom Bestatter-Weblog-Podcast. Und ich verabschiede mich von allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Bestatter-Weblog-Podcast. Also, tschüss!